Das ist ja quasi unser Thema als Gewerkschaft, wie kann ich mit den Leuten durchs Leben gehen, sodass die nie Angst haben müssen oder nie nennenswert Angst haben müssen. Und da gehört Infrastruktur, ist ja quasi hinten aufgesattelt. Es geht darum, habe ich gute Arbeitsplätze da und kann ich auch gute Leute halten, dass gute Arbeitsplätze auch gute Leute finden.
Herzlich willkommen zum Podcast mit mir, Dennis Schütz. Was bewegt die Menschen von Heil in unserer Region, Straubing und Regen? Wo ist ihr Ansporn, ihre Inspiration? Wie gestaltet sich ihr Alltag? Lasst uns gemeinsam auf Antworten zugehen und in die Welt meiner Gäste eintauchen. Viel Spaß wünsche ich euch dabei, euer Dennis Schütz.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Was Bayern bewegt, heute in der Folge haben wir einen speziellen Gast, einen absoluten Experten, wenn es rund um die Arbeit geht. Denn mit unserem heutigen Gesprächspartner möchte ich in Anbetracht des 1. Mai am Samstag über brisante Themen unterhalten, einmal um einen unaufhaltsamen Wandel in der Arbeitswelt und in Gesellschaft demografische Entwicklung unserer Region Niederbayern. Und da gibt es keinen besseren Experten als den Andreas Schmal, den Geschäftsführer der DGB, Deutschen Gewerkschaftsbund Niederbayern. Schön, dass du da bist, Andreas.
Ja, dankeschön für die Einladung. Die Vorschusslorbeeren hoffe, dass ich gerecht werde.
Dankeschön, dass du da bist. Heute merkt man einfach, dass das wirklich ein wichtiges Thema ist, wenn es rund um Arbeit geht. Ich finde Arbeit einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Ich finde weit mehr als die Miete, denn von der Arbeit hängt alles ab. Da erlangst du deinen Unterhalt, dein Einkommen, mit dem kannst du deine Familie gründen. Und wir hören auch oft im Radio, dass gerade in den Zeiten von Corona, in der wir auch leben, in der Pandemie, sehr viele Probleme sich ereignen, Nachwehen von Corona, die wir jetzt am besten abfedern müssen. Da kommen wir jetzt schon zu meiner ersten Frage, dass in Zeiten von Corona viele Dinge getan werden müssen, die Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden. Und wo besteht aktuell der größte Handlungsbedarf für den Arbeitsmarkt in Zeiten von Corona?
Ist schwierig, es hat natürlich unglaublich viele Sachen. Arbeitsmarkt heißt da einmal, was passiert mit den Leuten, die jetzt arbeiten? Was macht man mit den Leuten, die jetzt zu wenig oder gar nicht arbeiten können durch die Corona? Also sind verschiedene paar Stiefeln. Es geht darum, was machen wir mit den Leuten, die jetzt richtig in der Arbeit sind? Was sind Leute, die jetzt in die Ausbildung möchten? Wie passiert Ausbildung? Wir haben einen Ausbildungsjahrgang, die sind jetzt seit anderthalb Jahren digital, die können nicht in die Berufsschule. Das wird oft ein bisschen vergessen. Von daher ist es sehr vielfältig. Es geht einmal darum, Arbeitsplätze erhalten, Ausbildungsplätze erhalten und es geht natürlich auch darum, dass man sicher arbeiten kann, wenn man arbeitet. Und in der Bandbreite gibt es sehr viele Sachen, die man machen kann und die man auch noch verbessern könnte. Sei es mal der Gesundheitsschutz. Jeder von euch geht wahrscheinlich auch schon mal einkaufen und sagt, dass dann irgendwie eine winzigst kleine Plexiglasscheiben vor der Verkäuferin steht, die natürlich kein Schutz nicht ist. Geht aber auch in Busse, in Werksbusse, wo die Leute ohne Maske teilweise drin sitzen. Also wo es einfach um Gesundheitsschutz geht, weil die Leute vielleicht krank werden und daheim irgendwie Kolleginnen anstecken. Es geht aber darum, dass Leute mit Kurzarbeit plus 60% vom letzten Nettogehalt kriegen und schauen, naja, so ein halbes Jahr kann ich schon überbrücken mit Reserven, aber schon langsam wird es eben auch knapp. Was mache ich denn noch weiter? Also ist sehr viel. Das meiste geht einfach, haben die Leute einfach die Sicherheit, dass gut über die Krise drüber kommen und wie geht es hinterher weiter?
Du hast jetzt einige wichtige Dinge angesprochen. Gut, aus dem Blick ab der Jugend. Da fühle ich mich auch noch sehr nahe dran, auch wenn ich jetzt schon fast 27 bin. Wollen wir noch mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Auch auf die Chancen der Generation, auf der jungen Generation. Wir wissen ja selber, im Ausbildungsmarkt gibt es mehr Lehrstellen als BewerberInnen. Und da wollte ich kurz nachfragen, gerade in Zeiten von Corona, wo doch es sehr Schwernis ist, auch einen Beruf zu finden. Es fehlt an Berufsmessen. Und es ist auch ein Rückgang an Betriebspraktika spürbar. Jetzt haben wir auch Berufsbranchen, die ja sehr hängeringend nach neuen ArbeiterInnen suchen. Dann sprich ich an das Handwerk. Was läuft da noch falsch? Wie können wir es schaffen, dass wir dort mehr Nachwuchs auch fördern können und auch Nachwuchs auch in die richtigen, wichtigen Branchen erhalten?
Die jungen Leute sind ja eigentlich gescheit. Die schauen sich natürlich an, sind naiv, da hilft jetzt eine Imagekampagne relativ wenig, sondern die schauen natürlich an, wenn ich irgendwo in einem tarifgebundenen Betrieb, wie beim Linhard zum Beispiel, arbeite, da kann ich mir nach der Ausbildung vielleicht einen BMW leisten. Wenn ich irgendwie in einem Handwerksbetrieb bin, wo ich dann mit einem Gesein und mit einem Meister irgendwie arbeite, vorher hinterher vielleicht der Renault Twingo, also das haben wir sehr pauschal gesagt. Die sind ja jetzt nicht doof und schauen natürlich, wo kann ich mich als allererstes bewerben. Und dann haben natürlich gibt's Branchen, die von hinten runterfallen. Und wir haben da jetzt großen Ausbildungsplatzstellenverlust. Es gibt aber genügend Ausbildungsplätze, die sind seit 10 Jahren ausgeschrieben, sind seit 10 Jahren nicht besetzt worden, weil es einfach nicht zusammenpasst. Sei es einfach, dass ein 15-, 16-Jähriger nicht 50 Kilometer fahren kann, um dann eine Bäckerlehre anzufangen, wo er 400 Euro im Monat verdient. Aber sich kein Auto nicht leisten kann. Also du passt viel, einfach diese Passgenauigkeit passt oft nicht. Und ich glaube, am Ende des Tages entscheiden zwei Sachen. Verdiene ich nur, dass ich mir das leisten kann, was ich mir leisten mag, ist der Unterschied zur Industrie nicht so groß. Und das andere sind die Arbeitsbedingungen. Und da kann das Handwerk schon noch dazulernen, dass man sagt, muss ein Azubi am Samstag kommen, kann ich ihm garantieren, wenn du am Freitag arbeitest, kannst du am Samstag fortgehen. Und da fällt es oft noch, dass du ein bisschen das Gefühl fällt, du bist der Azubi halt oft der Arbeitskraft und nicht ein Jugendlicher, der sich noch finden muss. Und da, also, haben zwei Sachen. Einmal geht es natürlich klar, knallhart, was verdiene. Und das andere ist, wie werde ich da auch behandelt? Und da haben wir schon Branchen, so klassische, wo man als Gewerkschaft sagen, recht viel Hirn haben die Arbeitgeber da nicht.
Gut, wir halten Andreas da und da wirklich das direkte anspricht. Ich glaube, da können wir nicht drum rumschweifen, das blumig reden. Ich glaube, da muss man wirklich auch die Finger in die Wunde legen. Das macht es ja wirklich auch aus. Und du hast schon angesprochen, auch das Kurzarbeitergeld. Eigentlich das wichtigste Modul, um die Arbeitsplätze ja zu sichern und die Einkommensverluste abzufedern. Ja, und auch die Beschäftigten in der schwierigen Krise auch zum Helfen und auch zu schaffen mit diesem Modul. Also ein strittiges Konstrukt für viele. Dennoch hat die SPD auch dafür gekämpft, Zahlungen aufzustocken. Manchmal stellt sie ja der Koalitionspartner manchmal quer. Für viele hat es einen erheblichen Einbruch auch zur Folge. Das hat man ja gespürt. Und das, wenn man mit Leuten redet in der Umfeld, da einen trifft es immer. Und jetzt müssen trotzdem die Miete bezahlt werden. Es müssen weitere Kosten gezahlt werden. Handyrechnungen, was weiß ich, Kinder von den Eltern. Die Menschen trifft es hart, die ein geringes Einkommen haben wie andere. Und manche fordern jetzt schon Mindestkurzarbeitergeld. Wie würde man jetzt sagen, als RechtsvertreterInnen, analog zum Mindestlohn, ist das unbedingt erforderlich oder reicht es aus, wenn man die Unternehmen mehr in die Tarifbindung zwingt und in einigen Branchen auch die ArbeitgeberInnen das Kurzarbeitergeld noch weit besser aufstockt mit tariflichen Vereinbarungen? Oder was ist da das Zueinanderwaage?
Ja, das sind verschiedene Sachen. Natürlich, langfristig ist es besser, wenn die Menschen schon von vornherein so gut verdienen, dass das Kurzarbeitergeld notfalls auch ausreicht. Das Kurzarbeitergeld ist eigentlich gedacht, um kurze Auftragsschwankungen einmal zu überbrücken, Schwierigkeiten zu überbrücken, aber nicht um eineinhalb Jahr oder zwei Jahre vielleicht zu überbrücken. Da sagt man, naja, mit 6% oder 67%, wenn man verheiratet ist oder Kinder hat, kann man schon mit 2-3 Monaten umkommen, ne? Aber ein Jahr, wie gesagt, da haben die Reserven schnell aufgebraucht. Da sagen wir, es braucht ein Mindestkurzarbeitergeld, weil wer vorher schon wenig verdient hat, kriegt er auch bloß 6% von wenig und dann langen sie gleich schon gar nicht mehr. Also so ganz klassisch Berufe, wo man dann wenig verdient, Friseurhandwerk, Bäckerei, Fachverkäufer, also die ganzen Klassiker, die haben da vorher schon wenig verdient und dann 6% davon, da bist du noch ärmer dran. Also da wäre Mindestkurzarbeitergeld. Und da muss ich schon sagen, du hast erwähnt, Koalition. Ich bin jetzt nicht parteigebunden, aber der Hubertus Heil macht da einen unglaublich guten Job, wird aber dann teilweise wieder ausbremst. Wir hatten ja so Sachen wie ein Moratorium, es durften keine Wohnungen gekündigt werden. Da hat sich dann die CDU und CSU Gewerkschaft gesagt, so die Regelung lassen wir wieder auslaufen. Also man könnte da schon mehr machen. Mindestkurzarbeitergeld, im Vorfeld höhere Verdienste, dass das Kurzarbeitergeld schon höher ausfällt. Und da muss man halt schauen, ob man nicht irgendwie schneller aufstockt auf ein Niveau, wo die Leute sagen, okay, ich kann einen Lebensstandard halten und komme nicht irgendwie in eine Schuldenspirale rein, weil ich ja die Verbindlichkeiten auch habe. Und es gibt ja genügend Haushalte, die am Ende des Monats sagen, oh, Gott sei Dank bin ich rumgekommen.
Stichpunkt Hubertus Heil. Sie hat mit mir gemeinsam das Interviewgespräch vorbereitet, denn er wollte ja nur darauf eingehen, auf den Hubertus Heil, auf unseren Arbeitsminister, denn einerseits ging es auch um das Moratorium und andererseits hat er auch versucht, das Homeoffice, wo ja wirklich über 10 Millionen wirklich auch zur Zeit waren, im August, Juli letzten Jahres. Und wäre das was, dass man das sagt, man tut es ein Gesetz verankern, man schaut auch wirklich, dass viele Leute auch die Chance haben und auch manche die Arbeit GeberInnen gezwungen werden oder verpflichtet werden, ein bisschen mehr Homeoffice anzubieten, das mehr zugänglicher zu machen, das mehr zu ermöglichen. Wäre das eine gute Chance auch, die wir jetzt nutzen sollen aus der Corona-Krise?
Ja, unbedingt. Geht nie ohne ein Aber. Man muss ja bei Homeoffice auch schauen, wie ist die Ausstattung zu Hause, können die Leute, wie schaut es eigentlich mit Breitbandversorgung aus, können die das machen? Ist ja oft eine doppelt, dreifach, vierfach Belastung für Frauen, die dann nebenbei dann auch noch dann wieder kochen und dann auf Kinder aufpassen und Homeoffice machen. Du musst aufpassen, dass sie die Arbeitszeit auch nicht entgrenzt. Ich meine, also ich persönlich muss ja sagen, ich bin ja jenseits von, ich genieße das schon, dass ich mich auf Nacht einfach nur mal schnell 2 Stunden hinsetze und dafür Nachmittag mit meinen Kindern spielen kann, wenn ich Homeoffice mache. Aber was heißt das eigentlich, wenn der Arbeitgeber das drauf anlegt? Fange ich in der Früh um 8 Uhr an, mache ich zwischendurch 2 Stunden Pause und arbeite dann bis um 12 Uhr auf Nacht. Also das ist eine schwierige Diskussion, das so einzugrenzen, dass man nicht völlig einer Willkür ausgesetzt ist. Aber trotzdem noch in die Betriebsabläufe eingebunden ist. Bin ich nicht im Betrieb, wer dann überhaupt noch gefördert? Wie schaut es mit Weiterbildung aus? Sägt mich der Betriebsrat überhaupt noch, dass er Probleme irgendwie überhaupt erkennt? erkenne ich bei Mitarbeitern noch, ob sie am Burnout-Ross sind oder ob es ihnen schlecht oder ob es ihnen gut geht. Also es ist nicht so einfach zu sagen, schickt mir alle heim, das passt schon so. Sondern wenn ich es heim schicke, und ich bin sehr dafür und die Gewerkschaften sind sehr dafür, dass man sagt, schickt mir es heim. Aber ich muss schon schauen, dass am Betrieb angekoppelt bleiben und dass das Arbeitsrecht weiterhin gilt. Mhm. Und dann wird das eine große Chance sein, auch für den ländlichen Raum, dass ich Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze habe. Weil wenn ich bloß einmal oder zweimal in der Woche vielleicht auf Minga oder auf Landshut fahren muss, dann kaufe ich mir vielleicht ein Haus in Fichtach. Wenn ich fünfmal in der Woche in Landshut arbeiten muss, dann ziehe ich halt gleich da auf. Und das ist halt schon eine Sache, eine Chance für Homeoffice, von da aus sehr zu begrüßen. Aber wir müssen schon noch stark darüber diskutieren, wie wir, dass wir die Leute auch dabei schützen, vor sich selber und vor dem Arbeitgeber.
Du hast angesprochen auch den ländlichen Raum, wo es auch unterschiedliche Interessensgruppen gibt, vor allem eine Region wie Niederbayern. Niederbayern hat große Städte wie Passau, Landshut, Straubing, Deggendorf. Natürlich ist diese Situation in diesen Städten nicht zu vergleichen mit den ländlichen Regionen, sei es der Bayerische Wald. Jetzt merkt man auch, dass dort auch die Einkommen auseinanderdriften bei den Menschen in Niederbayern, dass es Stadt- und Landgefälle gibt. Jetzt wollte ich fragen, dass auch niedrige Löhne bei vielen heute kein Randphänomen ist, sondern es wirklich mehr und mehr auch sich entwickelt hat, vergrößert hat, leider diese Schere auch. Und jetzt sind wir im reichen Bayern. Wir sind im Freistaat Bayern, einer der reichsten Bundesländer schlechthin in Deutschland. Dennoch läuft nicht alles rund. Und wie setzt man da an? Also was ist die Zukunftsvision oder die Zukunftsmusik in dieser Rolle auch zu schauen, dass die Schere nicht weiter auseinanderdriftet, dass sowohl die Leute am ländlichen Raum als auch in der Stadt die gleichen Lebenschancen auch haben am Markt, am Arbeitsmarkt.
Schwierig, ich glaube, da streiten schon Haufen Leute und versuchen Haufen Leute Wege zu finden. Einer der ersten Schritte wird vermutlich, dass man in Minga der Staatsregierung beibringt, dass jenseits der Donau Bayern überraschenderweise noch weitergeht und der Bayerische Wald dazugehört. Das, glaube ich, vergessen sie ja ganz oft. Wichtig ist halt, wenn ich Leute halten möchte, müssen die von wo sie leben können. Es ist immer natürlich Lebenshaltungsniveau teilweise niedriger, also Baugrund ist natürlich billiger, wie wenn ich jetzt auf Landshut oder auf Passau gehe, aber trotzdem, ich habe weniger Tarifbindung, ich habe schlechtere Löhne, da muss ich mich nicht wundern, wenn junge Leute sagen, du, ich studiere jetzt in Passau und habe da an das Leben da gewohnt, finde da einen Job und jetzt müsste ich für zwei Drittel vom Gehalt, keine Ahnung, gehe wieder auf Renk zurück. Und dann stimmen die halt mit den vier Sopp und das merkt man halt, dass die Leute halt. Also demografischer Wandel findet ja dadurch statt, dass keiner zuzieht. Und man merkt halt, dass keiner in unserer Gegend, ich bin ein begeisterter Landbewohner selber, komme mit der Großstadt nichts anfangen, und man merkt halt, dass die jungen Leute, wenn sie mal weg sind, nicht mehr zurückkommen. Und das schaffe ich bloß, wenn ich ihnen halt richtige Arbeitsplätze biete, und richtige Arbeitsplätze ist halt Geld. Also für mich ist einfach, man kann jetzt vielleicht ein bisschen, dass ich drauf rumreite, aber Geld ist ja halt das Entscheidende. Ich schaue mir die Summe an, die mir Arbeitgeber bietet, und dann sage ich, kann ich mir davon Haus leisten, kann ich mir den Lebensstandard leisten, den ich haben möchte, und dann muss das passen. Und wenn er nicht passt, dann gehen die Leute halt weg. Und ich glaube, wenn ich einen ländlichen Raum stärken möchte, wenn ich einen Bayerischen Wald nicht zur Tourismusregion machen möchte und dann quasi im Frühjahr und im Herbst klappe ich einen Bürgersteig auf und mache den Laden dicht, dann muss ich dafür sorgen, dass die Leitung, ich wohne da, ich lebe da und es lohnt sich auch, unterm Strich. Und das geht halt einfach früh übers Gehalt, da muss man schauen, wie schaut es mit der Tarifbindung aus. Wir haben ja da weitest, also Tourismus ist ja der Niedriglohnsektor, da muss man schauen, dass da was geht. Ich muss aber schauen, kriege ich Industrie wieder her, kriege ich, was ich vorher schon gesagt habe mit Homeoffice, ob ein Google-Mitarbeiter in Minga hockt und da 2.000 Euro für eine Wohnung zahlt oder in Fichtach, wenn da eine richtige Anbindung ist und da vielleicht 300 oder 400 Euro zahlt, du kannst die Leute da schon auch beschäftigen, so ist es nicht, aber man muss halt die Angebote erst einmal schaffen und ich muss was tun, dass die Leute bleiben und dass sie wieder kommen.
Du hast das ja richtig gut paradebeispielhaft angesprochen, dass viele junge Leute, wenn sie wegkommen, meistens nicht mehr zurückkommen, weil sie einfach dann in den anderen Ort, wo sie dann hingezogen sind, ihre Familie gründen und dann neue Lebenswege gehen. Ich merke es im eigenen Freundeskreis, also wenn ich da von Hand abzähle, sind wahrscheinlich über die Hälfte nicht mehr hier, leider im Bayerischen Wald. Das macht die Sache nicht einfacher. Da muss man sie irgendwo im zentralen Punkt treffen zum Weggehen, wenn es wieder möglich ist nach Corona. Aber nochmal ganz kurz zurück zu den Rahmenbedingungen. Leute schauen natürlich aufs Geld, auf den Geldbeutel. Wo kann ich praktisch am besten verdienen, um mich auch weiter dort fortzuentwickeln? Andererseits geht es auch darum, dass auch die ländlichen Regionen auch die Rahmenbedingungen schaffen, sei es die Ermöglichung Kinderspielplätze, Kindergartenmöglichkeit, auch flächendeckende Infrastruktur in Gesundheitswesen, dass man dort die Kliniken halt, die Krankenhäuser hält. Und dann geht es auch darum, bei der digitalen und analogen Infrastruktur zu sorgen. Und was verstehst du unter der analogen und digitalen Infrastruktur, was ja einer deiner Steckenpferde ist oder schon mal auch angesprochen worden ist?
Mein Privat habe ich natürlich viel Sachen zum Sagen, aber das, ich bin ja jetzt für den DGB, ja dafür Gewerkschaft. Und da beschäftigen wir uns einfach mit der Lebens- und Arbeitssituation von Menschen, die arbeiten. Und was da dazugehört, also die Bildung da hin, wie kann ich Kinderbetreuung und das Ganze hinkriegen. Also wie schaffe ich es, dass die Leute gut durchs Arbeitsleben kommen, eine gute Rente haben und dort auch immer irgendwie up-to-date sind und keine Angst haben müssen, dass wenn sie einmal irgendwie aus dem Arbeitsplatz rausfallen, sozial immer abgesichert sind. Das ist ja quasi unser Thema als Gewerkschaft, wie kann ich mit den Leuten durchs Leben gehen, sodass die nie Angst haben müssen oder nie nennenswert Angst haben müssen. Und da gehört Infrastruktur, ist ja quasi hinten aufgesattelt. Es geht darum, habe ich gute Arbeitsplätze da? Und kann ich auch gute Leute halten, dass gute Arbeitsplätze auch gute Leute finden. Weil es hilft mir nichts, wenn ich das Beispiel von vorher Google in Fichtdorf ansiedelt und ist kein einziger da, der programmieren kann. Also da muss ich schon anfangen, dass ich sage, wie schaut es eigentlich mit Hochschulaußenstellen aus, wie mache ich das Bildung? Digitalisierung verzeiht da jeder und Breitbandausbau verzeiht da jeder. Das ist immer ganz schön, wenn ich das sage, aber es hat noch keiner gesagt, wie schaffe ich es jetzt, dass ich in 10 Jahren vielleicht einfach in jedem Haus, auch in dem Landkreis, im Ringer Landkreis, eine Glasfaser im Haus drin habe. Ich komme mir natürlich hinstellen und dann hört es immer gut an, Bierzeit, und sage, ah, Glasfaser quasi für jeden. Das sagen sie aber schon seit 20 Jahren jetzt. Und von Grom hat es immer noch keiner. Also, man muss da irgendwann schon mal schaffen, die Rahmenbedingungen sind, ich muss das Geld zur Verfügung stellen, da muss ich einfach die Infrastruktur schaffen. Analog heißt Verkehrsanbindung, analog heißt Baugrundstücke, heißt vielleicht eine Beratung für Unternehmer, dass man sagen kann, du siedelst die an, du ist die Infrastruktur da, du bist nicht allein, es gibt da die Arbeitskräfte, die du brauchst für deinen Job. Die haben da ausgebildet, die haben da willig, dass du da bleibst. Du hast da alle Arbeitskräfte, das sind also Leute, die normale Ausbildung machen, du hast aber vielleicht da Berufsschule noch da. Wenn die Berufsschule dicht macht, bilden viele nicht mehr aus. Es geht aber darum, kriegst du auch die Leute, die vielleicht irgendwie studiert haben, dass du einmal einen Ingenieur hast. Wir haben ja das Problem, dass viele Betriebe sagen, ja, ich hänge an der Automobilbranche, aber ich habe einfach die Ressourcen nicht jetzt auf die Elektromobilität umzuspeichern, weil ich mache halt schon seit 20 Jahren das Gleiche, aber ich brauche jetzt einmal die Brain, also die Power, dass jemand was Neues entwickelt und mir sagt, wenn ich, keine Ahnung, kein Zahnrad nicht mehr herstelle, was kann ich denn hinterher herstellen? Und das geht viele Betriebe ab. Und da muss man, glaube ich, das ist das, was du sagst, analoge Infrastruktur. Da muss der Staat daherkommen und sagen, ich setze gerade auch in Gegenden wie Fichtach, wo wir jetzt heute sind, einmal Außenstelle zum Beispiel vor Hochschulen und sagt, da sind aber Leute da. Die kennen das, halt doch die einmal. Und wenn du einmal einen Ingenieur hast, der in Regen studiert oder in Fichtach oder keine Ahnung, oder in Freiung in so einer Außenstelle, sagt, das hat mir gefallen, da habe ich studiert und du bist ein Arbeitgeber, da verdiene ich vielleicht nicht das von dem, was ich minder verdiene. Aber die Gegend macht was wert und dann bin ich auch mit vielleicht ein paar 100 Euro weniger zufrieden, dann bleibe ich da und davon profitieren da alle, weil das Unternehmer da bleibt. Unternehmer wandern ja selten ab, weil sie sagen, Straße ist schlecht, Straße kriegen wir alle hin. Unternehmen wandern ab, weil sie sagen, wo haben meine Kunden, wo kriege ich die Leute her, wo haben meine Zulieferer. Und da muss man eben verhindern, dass das halt langsam so ausblüht und das ist so ein Prozess, der jetzt seit 20, 30 Jahren stattfindet, geht einmal der Betrieb weg, dann fällt der Ausbildung weg, dann fällt in der Berufsschule die Klasse weg. Also, bevor es eine halbe Stunde lang ein Monolog hat, Infrastruktur heißt, du musst das komplett denken. Du musst von der Wiege bis zur Bahre denken, du musst ein Unternehmer mitdenken. Du brauchst die Leute, du brauchst die Unternehmer, du brauchst Straßen, du brauchst Häuser, du brauchst Grundstück, du brauchst aber das Know-how.
Du hast einen wichtigen Punkt angesprochen, die Automobilbranche. Vor allem für uns sehr wichtig, im ländlichen Raum, viele pendeln Tag ein, Tag aus nach Dingolfing. Und da glaube ich, haben wir sehr viele berechtigte Sorgen. Wie schaut es aus? Bleibt mein Arbeitsplatz weiter erhalten? Nicht, dass eines Tages Maschinen meinen Arbeitsplatz übernehmen. Viele haben Angst, dass sehr viele Stellen abgebaut werden, weil durch den Transformationsprozess weniger Stellen gebraucht werden. Wie schafft man es als Gewerkschafter, auch die Angst zu nehmen und zu sagen, nein, wir müssen unser Land auch sozial und ökologisch umbauen. Wir müssen auch den Schritt in die Zukunft wagen, indem wir auch Transformationsprozesse auch mitgestalten. Aber um mitgestalten, ein Gewerkschafter möchte mitgestalten und wie gestaltet man auch mit, um zu sagen, nein, da ist die Grenze, wir wollen natürlich schon einen Transformationsprozess, aber nicht um jeden Preis.
Man kann viele Sachen nicht verhindern. Also ein Beispiel, das ich mir vorher schon überlegt habe, ist mein Schwiegervater, der ist ein Landwirt, der ist 75 Jahre alt, der hat angefangen, indem er die Ochsen noch selber angespannt hat, zwischendurch einen Bulldog gefahren hat und jetzt sitzt er sich am Bulldog-Affe und sein Schwiegersohn programmiert ihm quasi das Feld ein und dann drückt er auf den Knopf und sitzt den ganzen Tag am Bulldog drauf und dann fährt er hin und her automatisch. Also es ist ja schon unglaublich viel passiert, ohne dass er auffällt oder ohne dass man es nur so bewusst hat. Und ich glaube, man muss sich einfach damit abfinden, dass Wandel immer stattfindet. Wenn es so Transformation angeht, es ist natürlich jetzt Digitalisierung, aber die läuft ja auch schon lang. Elektronische Kasse, elektronische Abrechnungssysteme, man geht zum Doktor, zu den Chipkarten rein. Es ist ein frühes, also es hat alles bisher immer funktioniert. Es ist die Frage, ist jetzt der Bruch so groß, dass wirklich du massiv merkst, okay, da fällt jetzt eine komplette Branche weg. So. Also es gibt relativ wenig Webstühle in Deutschland, weil einfach die Weberbranche und die Tuchbranche einfach in die 80er, 90er weggefallen ist. Immer noch relativ wenig Sorgen, muss ich sagen. Es wird auf einer gewissen Ebene. Natürlich hilft es dem individuellen Arbeitnehmer nichts, der sagt so, okay, mein Betrieb kriegt das Probleme. Aber in der Masse wird es, glaube ich, nicht schwierig werden. Wir haben ja da unglaublich gut aufgestellt. Wir haben in den größeren Betriebe, haben die Betriebsräte dabei, dass die in die Wirtschaftsausschüsse mitreden. Welche Produkte haben wir überhaupt? Wie stellen wir uns auf? Wo haben die Zulieferer? Wir haben das, weißt du, was du erwähnt hast, also der kleine mittelständische Automobilhersteller in Dingolfing, der BMW, die haben einen guten Plan, wie es mit Elektromobilität weitergeht. Also es wird anders sein, aber ich glaube nicht, dass es wesentlich schlechter sein wird. Wir haben so Chancen mit der Digitalisierung, dass Arbeitsplätze wieder in den ländlichen Raum wandern und ein bisschen entzerrt wird. Also ich bin da, ich mag jetzt nicht in das ewige Jammertal einstimmen, weil ich glaube, dass wir gute Chancen haben. Ich glaube, dass Deutschland extrem gut aufgestellt ist. Man muss sich mal anschauen, wen sucht sich Tesla als Standort aus? Das ist Deutschland. Mhm. BMW, VW, wo bauen die ihre Batterieproduktion auf? Das ist Deutschland. Also ich glaube, dass wir da mit unserem Know-how, mit den Leuten, die da sind, gut dabei sind. Und es wird vielleicht ein paar Probleme geben. Ich habe es vorhin erwähnt, so kleine Betriebe, die einfach jetzt sagen, wir haben seit 30 Jahren, was weiß ich, für die BMW das Ding baut, jetzt brauchen sie es nicht mehr und da haben sie vielleicht nicht die Entwicklungsabteilung, die sich hinsetzt und sagt, das erfindet ihr was ganz, was Neues. Aber es entsteht ja extrem viel andere Arbeitsplätze. Und unsere Aufgabe als Gewerkschaft und deine Aufgabe, wenn du Politiker bist, ist ja zu sagen, wie kriege ich das hin, ohne dass Leute Angst haben müssen, wie kriege ich so einen Übergang hin? Und ich werde halt einem 50-Jährigen nicht mehr sagen können, du hast das 50 Jahre lang, keine Ahnung, hast Teile eingelegt und jetzt müsste es Programmierer werden, das wird nicht funktionieren. Aber was man hinkriegen müssen, ist, dass er keine Angst davor hat. Dass er sagt, ich kann mein Haus trotzdem leisten, ich kann meine Kinder trotzdem auf Schule schicken, ich fall nicht hinten runter, ich werde ernst genommen und dann, glaube ich, kriegen wir das ganz gut hin. Also ich bin nur positiver, ich bin nur ganz positiv gestimmt. Ich kenne die Leute, ich kenne die Betriebsräte, ich weiß, wie es in die Betriebe abgeht. Ich traue uns da unglaublich viel zu und da du nicht einstimmen in dieses ewige Zweit geht unter. Zweit ist schon so oft untergegangen. Aber uns geht es überraschenderweise jetzt hier besser.
Deine optimistische Ausstrahlung, das färbt ab. Also ich bin jetzt auch optimistisch gestaltet und mir ist einmal sehr wichtig, dass man die Angst nimmt. Weil ich glaube, Angst ist ein sehr schwieriger Problempunkt, den man bekämpfen muss. Denn die Angst muss man einfach nehmen von den Bürgerinnen und Bürgern oder einfach aufgrund von falscher Subsumptionen der einzelnen Tagesmeldungen. Zum Beispiel auf dem Weg hierher habe ich mitbekommen, dass eine Flugbranche 10.000 Stellen streichen möchte. Natürlich hat man da auf den ersten Blick, denkt man, oh mein Gott, 10.000 Stellen, was passiert mit denen? Da hängen Existenzen dran, Familien dran, Kinder dran. Und da wollte ich nochmal ganz kurz ansprechen, du hast gesagt, du hängst mit Leib und Seele dabei und habe gesagt, optimistisch gestimmt. Und jetzt habe ich gestern geschaut in mein damaliges Buch von der Schule noch damals, A bis Z Berufsmöglichkeiten, aber da stand nicht drin, DGB, Geschäftsführer von der Region Niederbayern. Wie wird man ein Geschäftsführer von dem Deutschen Gewerkschaftsbund, der doch Mitglied hat von knapp 6 Millionen Leute, wenn ich ganz gut informiert bin?
6 Millionen bundesweit und 90.000 in Niederbayern. Also haben wir eigentlich die mit großem Abstand größte politische Organisation in Niederbayern. Also auch wenn es alle Parteien zusammenzählt, haben es wesentlich kleiner. Es gibt keinen Berufsweg, DGB-Geschäftsführer. Ich habe in der BMW gelernt, wie man das bei uns im Straubinger Umland quasi so macht. Man bewirbt sich in der BMW, habe dann Industriemechaniker gelernt. Da ist dann einer hergekommen und hat gesagt, werde gehen Gewerkschaft. Dann fragt, was ist das? Sagt er, halt dein Mund. Geschlossen sind alle dabei. Dann war ich halt bei der Gewerkschaft. Mhm. Und habe dann erst viel später kapiert, was das eigentlich ist. Und ist zufälligerweise quasi da in der Gegend. 1995 hat dann die IG Metall gestreikt. Richtig gestreikt. Und da waren wir bei Rodenstock. Und da habe ich dann als junger Bursch, bin ich dann das erste Mal quasi zu einem richtigen Streik gefahren. Und habe da bei der Streikwache beim Rodenstock geholfen. Und es war so beeindruckend, dass da war ja damals noch Punk mit kleine Ho und irgendwie ganz links und ganz weit scheiße. Und dann stehst du im Bayerischen Wald beim Rodenstock und hast Leute mit der Lederhose und mit einem großen Bart, was du immer dachtest, so als Punker, oh mein Gott, wo sind das die für? Und die haben da am Tor gestanden und haben da gesagt, da kommt keiner einer und wir haben jetzt Gewerkschaft. Und das war für mich schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, Gewerkschaft ist schon beeindruckend. Und dann habe ich hinterher noch studiert. Habe da gearbeitet, habe am Bau gearbeitet, damit ich mir die Schule verdienen kann, habe da Fliesenleger gearbeitet, dann habe ich studiert Jura in Regensburg und ja, dann hat mich irgendwann mal einer vom DGB gefragt, du kannst doch heute bei uns anfangen. Und da war ich Jugendsekretär für Ostbayern, dann war ich Organisationssekretär für die Oberpfalz und dann vor 4 Jahren hat mich dann der Chef von Bayern fragt so, kannst du dir eigentlich vorstellen, dass du Niederbayern kandidierst? Du bist da aus der Gegend und kennst die Leute ja schon. Ja, und haben wir die tatsächlich geweiht. Selber schuld. Das bin ich.
Du hast jetzt angesprochen, aus Eindrücken aus der Vergangenheit, Streiks vor Ort, bei uns sogar im Landkreis, in Regen, bei der Rundstock. Da habe ich eine ganz kurze Frage, jetzt sind wir kurz vor dem 1. Mai. Wie schaut das in Zeiten von Corona aus? Wie schauen die Mai-Kundgebungen aus? Laufen so die Vorbereitungen? Weil ich habe ja schon mitbekommen in Facebook, viele von meinen Freundinnen und Freunden auf Facebook haben sich schon auf die Profilbilder die Zukunft ist Solidarität auf die Fahne geschrieben. Wie schaut der 1. Mai aus in Niederbayern? Was kannst du uns da Eindrücke erzählen, vielleicht schon vorab?
Wir haben von Anfang an geplant, dass wir sagen, wir wollen, letztes Jahr ist der 1. Mai komplett ausgefallen. Das wollten wir kein zweites Mal machen. Wir wollten es allerdings natürlich, weil Gesundheitsschutz immer vorgeht, der Kolleginnen und der Bevölkerung sagen, wir wollen was machen, aber in einer Form, die dann auch passt. Und wir haben uns was überlegt, wir machen es mit großen Transparente und Leute, die sich mit Schildern davor hinstellen, mit großem Abstand. Und ob wir es zu 14, zu 10 oder zu 20, also in Regen sind wir am Samstag um 10 Uhr am Stadtplatz. Wer mag, kann gerne vorbeikommen. Wir haben mit den Ordnungsämtern ganz engen Kontakt und haben über den Kommentar gekriegt, so wie es ihr euer Konzept macht, könnt ihr machen, was ihr wollt, bei Abstand, Maskenpflicht. Wir machen es kurz, es gibt keine langen Reden. Wir machen mal eine Aktion, wo wir Fotos machen, einfach um Präsenz zu zeigen. Ist natürlich nicht der 1. Mai, den wir gewohnt sind, weil da wollen wir eigentlich normal schon immer möglichst groß und möglichst bunt und möglichst laut und möglichst schön, aber hilft nichts. Wir wollen die Straße aber jetzt auch nicht den Deppen von den Querdenkern überlassen. Man muss auch mal wieder zeigen, man kann unter Corona-Bedingungen demonstrieren und Kundgebungen abhalten, ohne dass man bescheuert ist.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können wir uns auch gefallen auf den 1. Mai, auf die Eindrücke, auf die Nachberichterstattungen, auf die neue Zukunftsmusik, die heute schon angeklungen ist, was uns in den nächsten Jahren vor der Tür steht, den Wandel auch mitgestalten können und auch meistern können und nicht alles schwarz malen, wie man so schön sagt, sondern einfach mit Optimismus auch reingehen. Wir können es schaffen, wir haben schon viele in der Vergangenheit Krisen geschafft und das werden wir auch wieder meistern. Und das Schöne ist auch, dass Deutschland immer noch ein Zukunftsstandort bleibt und nicht alles abwandert, sondern auch hier ein wichtiger, guter Standort ist, um seine Zukunft auch zu gestalten und auch die Unternehmen auch hier anzusiedeln. Es hat mich sehr gefreut, lieber Andreas, dass du Zeitnummer hast, hier bei uns in Fichtach. Und wenn die Datenfaser schon gelegt werden, hätten wir uns ja über Internet schon diskutieren können, aber leider steckt vielleicht noch ein bisschen das im Stau, aber es wird auch mal eines Tages gehen, dass jeder daheim eine Datenverbindung hat, eine schnelle, wo man auch wirklich sorgenfrei auch Homeoffice begleiten kann daheim. Das sind natürlich die Rahmenbedingungen, die wir schaffen müssen, vor Ort in der Kommune. Da geht es daran, auch die Digitalisierung auch voranzuschreiten. Genau, bist du ja auch mich in Verantwortung und ich war mir bewusst, auch der Andreas. Und ich sage vielen Dank, Andreas.
Ja, herzlichen Dank.